Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.
Ja, guten Morgen zum Schalker Markt, dem Sky Sport-Podcast zum Tabellenführer der zweiten Bundesliga, dem FC Schalke 04. Mein Name ist Robert Gerder, ich bin Sky-Redakteur und seit, boah, ich weiß gar nicht wie lange, 39 Jahren Schalke-Fan. Also schon sehr, sehr lange. Und ich werde den Podcast jeden Montag oder fast jeden Montag mit unserem Sky-Reporter, der für Schalke zuständig ist, machen, nämlich mit Dirk Große-Schleimann. Guten Morgen, Dirk.
Ich habe gelernt von Frank Baumann, der möchte nicht mehr, dass ich Moin sage. Deswegen, ich sage dann Tag auch. Ich habe mir das tatsächlich Moin angewöhnt irgendwie, aber soll ich nicht mehr sagen. Frank Baumann möchte das nicht. Ich sage Tag auch.
Ja, ich dachte, Moin ist so eine norddeutsche Geschichte.
Ich hab's
aber ja, gut, dann. Ja, na gut, dann sagen wir Glück auf. Dirk, lass uns anfangen. Beim FC Schalke läuft richtig rund. Hauptgrund sicherlich der neue Trainer, Miron Muslic. Du hattest ihn jetzt unter der Woche zum Interview. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern oder generell den Schalke-Fans mal sagen, wie ist er denn so ein bisschen
abseits der Kamera? Wir haben uns den perfekten Start für unseren Podcast ausgesucht, oder? Als Tabellenführer. Es war ja fast der perfekte Spieltag. Also wenn Paderborn nicht hinten raus, dann da noch in Dresden was mitgenommen hätte. Aber ansonsten ist das natürlich der perfekte Start. Also liebe Grüße auch von mir aus meinem Keller hier. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich... Ich muss noch mal überlegen, wie ich das alles hier so mache mit unserem Podcast-Studio. Aber ja, egal welche Seite du aufschlägst oder welche Internetseite du aufmachst, es grüßt ja immer das Gesicht von Miron Muslic. Ne? Also es ist ja schon so, dass er so der Star von Schalke 04 ist. Also es ist ja jetzt kein Spieler, ein Superstar, es ist ja scheinbar Miron Muslic. Und ich fand das ganz interessant. Ich habe das Interview letzte Woche gemacht mit einem Kameramann, der Muslic gar nicht kannte. Und dem habe ich vorher gesagt, pass auf, guck dir das mal alles an und sag mir hinterher, was du davon hältst. Und der war, die meisten werden das Interview gesehen haben, ansonsten auf skysport.de gibt es das nochmal in kompletter Länge. Es waren gut 20 Minuten. Und der Jan, so hieß der Kameramann, der hat hinterher gesagt, boah, ist das ein cooler Typ. Und Jan hat gar nichts mit Fußball zu tun, ne? Also und dann habe ich gesagt, ja, das ist, glaube ich, so die Meinung, die alle Schalker gerade haben. Ne? Die würden ihm ja sofort eine Statue bauen. Ich muss gestehen, ich halte mich mit meinem Gesamturteil noch ein bisschen zurück. Und das hat zwei Gründe. A, weil ich, glaube ich, wie viele andere Schalke auch in den letzten Jahren viel gelernt habe, dass bei Schalke eigentlich meist viel Mist passiert und viele Entscheidungen, ehrlich gesagt, nicht gut enden. Das habe ich irgendwie vielleicht noch im Hinterstübchen. Ich tue ihm damit vielleicht Unrecht, aber ich würde gerne noch ein bisschen abwarten, weil, und das finde ich viel wichtiger, es um ein endgültiges Urteil über einen Trainer zu fällen, fehlt ein Gesamtkomplex. Und ich finde, einen ganz, ganz, ganz wichtigen Bereich hat Miron Muslic auf Schalke noch nicht durchlaufen. Und den wird es geben. Ich hoffe nicht, aber gehe da schwer davon aus, dass es den geben wird, nämlich der Krise und Druck. Ne? Lass ihn mal 2-3 Spiele verlieren. Dann ist wichtig, wie sitzen die Entscheidungen dann? Weil, das muss man auch sagen, bisher hat Miron Muslic also nahezu keine Fehler gemacht. Das kennen wir Schalker ja gar nicht. Das kenne ich als Reporter auf Schalke gar nicht. Alle Personalentscheidungen, alle taktischen Entscheidungen, alles sitzt. Und ich bin gespannt, wie er reagiert, wenn er das erste Mal Druck bekommt. Ne? Lass uns mal irgendwie mal 2-3 Spiele verlieren. Dann bin ich sehr gespannt, wie er damit umgeht, weil ich glaube, vom Typ her ist er schon jemand, der ja sehr auf sich achtet und ja, ich glaube, sehr strukturiert ist. Und wenn das ein bisschen aus den Fugen gerät, bin ich gespannt, wie er damit umgeht.
Ja, es wird sicherlich auch Niederlagen geben. Also ich glaube, selbst der kühnste Optimist wird jetzt nicht davon ausgehen, dass wir hier weiter jedes Spiel gewinnen und jedes Spiel zu null gewinnen. Dennoch muss ich sagen, es ist bislang schon sehr beeindruckend. Also er kam her, hat gemeint, er will, dass Schalke unangenehm zu spielen ist. Er will die Abwehr stabilisieren. Da war der Fußball noch nicht so gut. Dann hat er immer gesagt, ja, das kommt noch, das kommt noch. Und wenn man sich jetzt die letzten Spiele anschaut, also das Tor gegen Darmstadt, das war ja herausragend gespielt. Klar gab es jetzt nicht 80 Chancen, aber zwei richtig gute. Und eine davon hat man gemacht. Und ich würde dann auch sagen, man hat dann dieses Spiel auch ein weiteres Mal verdient gewonnen.
Ja, alles gut. Also mir geht es ja eher so ein bisschen so um die Wirkung. Also man hat ja den Eindruck, egal welches... Interview, er trifft immer die Worte, die die Fans hören wollen. Also er hat ja wirklich, da ist ja nicht einmal das bei, wo du irgendwie sagen kannst, na, da hat er nicht irgendwie drüber nachgedacht. Es wirkt alles so, als wenn er auf alles perfekt vorbereitet ist. Also er wird einen sehr, sehr guten PR-Berater haben. Das haben die Trainer heutzutage auch. Das brauchst du, glaube ich, auch in der Branche. Ne? Also jeder muss gucken, dass er öffentlich auch gut rüberkommt. Es geht ja darum, dass du dann diese Ideen oder das, was dir dein Berater dann mitgibt, dass du das perfekt umsetzt. Und das macht er halt auch. Ne? Also es ist ja so, egal, wenn ich mir die Interviews hinterher angucke, ne, egal nach welchem Spiel, in der Pressekonferenz, das ist ja alles total on point. Also das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Das Sportliche kommt noch hinzu. Aber gerade bei Schalke 04 geht es ja auch sehr ganz viel um Außendarstellung. Und ich finde, das macht er bisher auch nahezu perfekt. Mir ist es ein bisschen zu perfekt. Aber wie gesagt, ich bin vielleicht auch einfach durch die letzten Jahre ein bisschen gebrandmarktes Kind.
Ja, ich glaube, als Schalke-Fan, da wartet man ja immer, wo kommt die nächste Falle, wo man reinstolpern kann. Ich glaube, mir geht es ja auch so. Ich denke auch, das läuft ja nicht zu gut und wird dann trotzdem jedes Mal dann eines Besseren belehrt. Aktuell, es macht auch einfach Spaß gerade, muss man sagen. Und ich möchte jetzt auch nochmal auf dein Interview zurückzukommen. Er hat ja sogar das Lied gut, der Schalke, perfekt intus. Das ist halt auch so ein Beispiel, gell? Der ist halt vorbereitet, der kann dann das mitsingen, er ist schon Schalke-Mitglied.
Ja, aber er also hat da auch gesagt, da habe ich tatsächlich einen kleinen Fehler gemacht, muss ich mir im Nachhinein sagen. Manchmal merkt man das im Interview gar nicht. Wenn du so ein Interview führst, hast du so einen Leitfaden, an dem du dich entlanghangelst. Ich mache es meistens so, ich habe es im Handy. Das sieht man, glaube ich, auch einmal, dass ich das Handy dann in der Hand habe. Manchmal lasse ich mich dann einfach treiben und da habe ich nicht aufgepasst, denn er sagt, dass seine Kinder, also der hat ja drei Kinder, zwei davon sind schon ein bisschen älter, die kriegen schon alles mit, also das heißt ein bisschen älter, die sind glaube ich schon jugendlich und fast erwachsen. Und da hat er gesagt, die können gut unterscheiden, was ist Schein oder was ist das nach außen, das so ein bisschen so das Spiel, was er spielt und was ist so richtig. Und da hätte ich eigentlich nochmal reinhaken müssen, weil da hätte ich glaube ich, im Nachhinein habe ich mich geärgert, weil da wollte ich fragen, nämlich, was ist denn bisher gespielt, ne? Weil das kann man schon, den Eindruck konnte man schon in den ersten Wochen so ein bisschen gewinnen, dass er, das, was übrigens total okay ist, ne? Dass er so ein bisschen nach außen hin ein ganz klares Bild produzieren wollte. Das hat er dann auch übermäßig auf dem Trainingsplatz, ne? Das macht er so, dass das alle mitkriegen konnten. Also das war mir alles ein bisschen zugestellt. Und wie gesagt, da habe ich verpasst, ihn zu fragen, wo er sich denn am meisten verstellt. Also das fehlt mir noch, um so ein endgültiges Bild auch irgendwie von ihm zu kriegen.
Gut, ich denke, die Zukunft wird es irgendwann natürlich zeigen, weil wie du sagst, irgendwann werden Niederlagen kommen. Dennoch würde ich auf eine kleine Geschichte von unter der Woche vom Training zu sprechen kommen. Da hat sich nämlich Vucic und sein Trainerteam was Nettes einfallen lassen. Erklär mal.
Das ist geil.
Ja, also ich glaube, das machen sie eigentlich schon die ganze Zeit. Und zwar waren ja Ferien, Herbstferien und dementsprechend viele Zuschauer da. Das ist wirklich unnormal im Vergleich zu ganz, 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 ganz vielen anderen Vereinen. Auf Schalke wird das halt weiterhin gelebt. Das wird auch eingefordert, öffentliche Trainingseinheiten. Es gibt zwei Stück unter der Woche und in den Ferien sind halt immer sehr viele da. Diesmal waren es wieder 1000 Fans und das komplette Training wird darauf abgestimmt, dass danach Autogramme geschrieben werden. Und heutzutage, dann muss er auch Selfies machen und so. Das gehört mit dazu. Und die Spieler haben bis zu 45 Minuten noch hinterher Autogramme geschrieben und wirklich jeden Fotowunsch erfüllt. Das zieht sich jetzt schon durch die komplette Zeit von Mustic durch. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur seine Idee war. Die haben sogar extra das Mittagessen nach hinten verlegt. Den ganzen Tag darauf angelegt, dass alle Fanwünsche erfüllt werden. Ich glaube, der Verein muss das auch machen. Dafür haben sie sich in den letzten Jahren auch zu weit, nicht nur sportlich, sondern auch so, finde ich, von ein bisschen von ihrer Basis entfernt. Eine ziemliche Bruchlandung ja hingelegt auch. Und ich glaube, auch viele Fans verloren. Und jetzt müssen sie so die Fans wieder ranholen. Ne? Also gerade auch die wie viele Kinder und Jugendliche da waren, wo ich dann denke, hey, das ist die Zukunft. Ne? Die habt ihr habt nicht die Bling-Bling-Fraktion, die, keine Ahnung, wo die Kinder sich nach zwei Tagen, wenn der Spieler XY einen Puma den neuen Puma-Schlappen anhat, dann kaufen sich die ganzen Jungs den, weil die den geil finden. Solche Spiele hat Schalke nicht. Aber Schalke ist nahbar. Ne? Also es gibt diverse Vereine aus der näheren Umgebung, da kannst du nicht beim Training 17 Fotos machen, sondern da musst du froh sein, wenn das UFO, wo der Spieler mit rausgeflogen kommt, dass das kurz neben dir hält. Also von daher, das machen sie verdammt gut. in den letzten Monaten. Und ich finde es natürlich auch Wahnsinn, dass du es im aktuellen Spielbetrieb, wo es ja echt um viel geht, sagst, pass auf, wir kürzen das Training, wir schieben das Mittagessen nach hinten, damit wir 45 Minuten Autogramme schreiben. Und kein Spieler muckt da, ne? Also ist super.
Ja, absolut. Ich erinnere mich an eine kleine Anekdote hier in der Redaktion von vor Saisonbeginn, als der Verein hier aus Lüdenscheid Nord im Trainingslager war und es selbst dort keine öffentlichen Trainings gab. Das ist natürlich auf Schalke undenkbar.
Da liegen auch Welten zwischen, ne? Also die beiden Vereine zu vergleichen, finde ich immer noch mehr schwierig.
Richtig, aber Schalke war auch aus meiner Sicht auch nahbarer, weil es auch da öffentliche Trainingseinheiten gab, als wir noch Champions League-Zeiten hatten. Ja, also da war es vielleicht nicht ganz so krass wie jetzt, aber ich hatte trotzdem immer den Eindruck, es ist immer noch der etwas nahbarere Verein, was ja auch nicht schlimm ist. Nur wie gesagt, also ich finde das einfach eine coole Sache. Deswegen wollen wir das mal erwähnen. Wir werden auch immer im Podcast immer wieder so kleinere Anekdoten haben. Das ist geil, nennen wir das. Und genau, das war jetzt nur ein Beispiel.
Ich finde das ganz interessant. Also, das ist ja ein Trend aus England, der kommt ja rüber. In England ist es, da gibt es keine öffentlichen Trainingseinheiten. Ne? Da musst du selbst als Presseleute, stehst du draußen, wirst reingeführt. Das gibt's da nicht. Die Begründung ist immer, ne, klar, sobald es mal dann mal ein bisschen deftiger wird, dann kommt das sofort in die Presse. Ja, mein Gott. Also ich finde das überhaupt nicht schlimm. Mein Gott, das gehört doch dazu. Also wenn die sich da mal ein bisschen prügeln. Das ist übrigens, Muslic hat ja alle Trainingseinheiten in der Vorbereitung offen gehabt und da haben wir ja häufig genug gezeigt, wie er Zuckerbrot und Peitsche, da sind ja bei dem, die Range ist ja wirklich, der behandelt ja alle Spieler in der einen Minute, als wenn sie gleich den Ballon d'Or gewinnen können und in der nächsten Minute, wenn die Mist machen, als wenn die Fußballschuhe an den Nagel hängen können und am Arbeitsamt mal nachfragen, ob noch irgendwo eine andere Stelle frei ist. Also die Range ist ja da und er hat ja auf gut Deutsch darauf geschissen und hat gesagt, ich mache trotzdem auf und ich bin trotzdem auf dem Trainingsplatz so. Ich finde das Argument deswegen ein bisschen schwierig und das zweite Argument ist, es kommen ja zu viele Scouts. Das ist tatsächlich so, dass die anderen Vereine Scouts schicken, die werden aus der Region irgendwo angekauft oder angemietet und die gehen dann zum Spiel, zum Training und gucken ein bisschen zu. Deswegen kann ich das verstehen, dass nicht alle Trainingseinheiten öffentlich sind, aber als Club aus dem Revier und vor allem auch als Schalke 04, die das nach außen machen, musst du es machen und sie machen es. Das finde ich gut.
Finde ich auch. Gut, dann lass uns mal kurz, beziehungsweise eine Kleinigkeit hätte ich noch. Wir waren bei Muslic und jetzt hat er in einem Interview auch noch gesagt, sein großer Traum, und das will er irgendwann mal machen, ist, er will Nationaltrainer seines Heimatlands, Bosnien-Herzegowina sein. Dirk, wie viel Sorgen müssen sich Schalke-Fans machen, dass unser Erfolgstrainer die Schalker bald
schon verlässt? Schwer einzuschätzen. Also ich glaube, dass einfach sein Ziel ist, nicht mehr jahrelang oder jahrzehntelang bei Schalke 04 zu bleiben. Ich glaube schon, dass der Verein, also dass er zu schätzen weiß, dass er zu diesem Verein passt. Also man sieht ja auch, wenn man seine vorigen Stationen sich auch mal anguckt, beim SV Ried, da hat es gar nicht gepasst. Da war er nach 10 Spieltagen, ich glaube, er hat jetzt einen Punkteschnitt nach 10 Spieltagen von 2,4. Ich glaube, beim SV Ried hatte er 0,3. In der Rangliste der schlechtesten gestarteten österreichischen oder Trainer in Österreich ist er irgendwo unter den Top 3, glaube ich. Also ich glaube, das ist ja wie bei Spielern. Entweder passt du zu einem Club oder du passt nicht. Und bei den meisten Clubs passt du als Trainer auch nur für eine gewisse Zeit. Es gibt ja ganz, ganz wenige Trainer, die über lange Zeit da sind. Das hat auch immer mit Strukturen zu tun. Und ich glaube, dass Miron Muslic, ja, der ist ja erst am Anfang seiner Trainerkarriere. Und wenn man sich anschaut, wie er sich gibt und was er für ein Typ ist, dann hat er den Anspruch, immer weiter nach oben zu klettern. Und das kann er bestimmt einen Teil mit Schalke 04 machen. Aber auf Strecke gesehen ist mit Sicherheit Schalke auch nur eine Durchgangsstation, die mit Sicherheit bei ihm ein bisschen was hinterlassen hat. Ne? Auch die Mitgliedernummer, sicherlich auch eine coole Idee, um das auch nach außen zu vermarkten. Aber ich glaube schon, dass er irgendwann mal gehen wird. Aber also diese Idee, dass jetzt nächstes Jahr einer kommt und da Geld bezahlt, also die Ausstiegsklausel ist 5 plus, ne, abhängig von dem Verein, wo er herkommt und wo der spielt. Welcher Club, jetzt kommst du gleich mit England, gibt erstmal für einen Trainer 5 plus aus. Da gibt es nicht viele. Lass es aus Europa, was weiß ich, 8 sein, 9 sein. Davon fallen schon mal 4, 5 weg, weil passt das Trainerprofil da gar nicht rein. Diesen Fußball, den er spielt, ne, das sind Vereine, die ganz andere Ansprüche haben. Und ich weiß nicht, wie viel verbrannte Erde er auch in England hinterlassen hat nach Plymouth. Also ganz so dramatisch, wie viele Fans sehe ich das nicht, dass jetzt im nächsten Jahr da ein Engländer anklopft und sagt, hier, habt da 6, 7, 8 Millionen, wir nehmen jetzt euren Trainer.
Nur kurz zur Erklärung, mit 5+ meinst du natürlich 5 Millionen aufwärts, richtig? Genau, wunderbar. Gut, dann lass uns mal zum Sportlichen kommen. Wie gesagt, Tabellenführer, 2 Niederlagen, 5 Gegentore, den Rest alles gewonnen, auch im Pokal. Jetzt gegen Darmstadt, wie wir vorher schon gesagt haben, fußballerisch wird es auch immer besser. Ein Faktor ist natürlich der Wirbelwind Elfausi, über 13 Kilometer gerannt gegen Darmstadt. Und Dirk, du hast da positive Nachrichten.
Ich habe mich ein bisschen gewundert, weil eigentlich meine Info immer schon so war. Viele haben ja da auch Angst, genau wie bei Muslic. Ah, der geht. Also der ist im Sommer weg. Ich würde die Angst als nicht unberechtigt auf jeden Fall beschreiben, vor allem wenn Schalke nicht aufsteigen sollte. Aber also Sofiane Elfausi hat keine Ausstiegsklausel. Die Informationen von dieser angeblichen Ausstiegsklausel, ich glaube in Höhe von 8 Millionen, die ich irgendwo gelesen habe, die ist falsch. Das heißt, Schalke 04 hat da einen ganz langen Hebel für diesen wunderbaren Spieler, der einfach so befreit ja aufspielt, ne? Von dem ich auch nicht den Eindruck habe, dass der irgendwann in so eine Leistungsdelle reinrutscht. Ich habe erst gedacht, so, ha, schafft er den Sprung aus Liga 3 in Liga 2? Das ist nicht ohne, ne? Aber er macht ja wirklich nahtlos weiter, ne? Hat ja da auch schon diese unfassbaren Zweikampf- und Laufwerte gehabt. Und auf Schalke funktioniert er einfach. Der ist ein ganz unbekümmerter, total netter, ganz, ganz lieber Kerl. Und ich meine, jetzt seht ihr die Pässe, die der raushaut. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja zum ersten Mal seit Jahren, dass da wirklich einer ist, der eine Abwehr knacken kann mit einem Geistesblitz. Und jetzt hast du mit Silla auch einen, der die verarbeiten kann, der mitdenkt. Ne, das ist ja dann auch immer so die Frage. Du kannst ja geile Ideen haben, aber wenn alle anderen diese Ideen nicht lesen können. Und der ist immer noch in der Entwicklungsphase. Kenan Karaman hat nach dem Spiel gesagt, da kommt noch was. Und das sieht man auch im Training, dass da noch was kommt. Der hat noch Luft nach oben. Ich glaube, an dem wird Schalke noch eine Menge Spaß haben. Und na klar ist da auch die Idee dahinter. Das ist ja die Idee, die Schalke hat, solche Spieler zu formen und dann für viel Geld zu verkaufen. Und da können sie auf jeden Fall viel Geld für kriegen, denn eine Ausstiegsklausel gibt es nach meinen Informationen für Elfausi nicht.
Ja, noch ein paar Zahlen dazu. 12,5 Kilometer im Schnitt rennt er. Ist der zweitbeste Wert in der Liga. 82 intensive Läufe pro Spiel. Auch Platz 2 in der Liga. Also der macht gefühlt alles im Vollsprint. Und wie du sagst, der kann jetzt auch noch Fußball spielen. Also ich habe jetzt letztens irgendwo gelesen, Ruhrpott Iniesta. Ist natürlich schon ein ganz anderes Regal dann natürlich. Aber wie gesagt, diese Unbekümmertheit. Und der war auch jetzt am Freitag nach dem Spiel hier bei unserem Mikro. Da war der ja auch völlig relaxed. Da hat man auch überhaupt nicht den Eindruck, dass das dem irgendwie zu Kopf steigt. Und du sagst es, ein Jahr dritte Liga, der war vor 2 Jahren ja noch vierte Liga. Ich glaube bei Fortuna 2, also der ist ja praktisch Fortuna 2, dritte Liga, zweite Liga, vielleicht nächstes Jahr erste Liga, wer weiß. Also der Typ macht auf jeden Fall Spaß, aber ist natürlich nicht der Einzige, muss man sagen.
Ich wollte, also was ich bei dem so schön finde, ich glaube, er ist nicht komplett Berater gedrängt, weil dass Schalke ihn geholt hat im Sommer. Da musste man erst ein bisschen gucken, weil die Finanzen noch nicht so ganz passen. Es gab andere Vereine, die deutlich mehr geboten haben, ihm auch. Und da ist er nicht drauf eingegangen. Das finde ich erstmal schon mal, also das ist jetzt kein, gibt ja durchaus den einen oder anderen, der eher aufs Portemonnaie guckt, als auf das Umfeld und was da noch so geboten wird. Das finde ich schon mal erstmal positiv. Ich fand es ganz witzig. Leistungstest, also zum Medizincheck, ist er alleine gekommen. Also normalerweise, ne, kommt einer nach Schalke, oh, dann bringt er die ganze Entourage mit. Ne? Dann sind da noch 2 Berater und noch ein Kumpel und alle sind ganz wichtig und total stark gekleidet. Und jeder kennt ja die Bilder, wenn wir dann da zum Medizincheck laufen, dann sind da 3, 4 Leute bei. Nö, der kam mit seinem Auto aus Siegen, hat mich noch gefragt, wo er hin muss. Und so, also richtig schön. Also das genauso spielt er auch Fußball. Und das Schöne ist, er ist ja richtig gut, aber durch ihn werden andere ja noch viel besser. Also ich meine, Ron Schallenberg, der profitiert von dem ja ohne Ende. Klar, weil er auch endlich wieder auf seiner Position spielen will, aber es ist ja ein ganz anderer Ron Schallenberg als noch im letzten Jahr, weil der Elfausi durch seine Laufarbeit dem einfach so viel abnimmt und den so viel besser macht. Allein das ist ja schon wieder, ne, der hebt ja auch den Marktwert der anderen Spieler auch noch mit an. Super Transfer.
Absolut. Und ich finde, bei Schallenberg ist natürlich auch, der von dem profitiert natürlich auch LV-Sehen. Also Schallenberg ist jetzt gefühlt der Spieler, den wir damals von Paderborn geholt haben, war damals der beste Sechser, ist genau das jetzt wieder, oder einer der besten Sechser. Der hält ihm den Rücken frei, LVC kann dann halt wirbeln, finde, es ergänzt sich halt super. Generell muss man halt sagen, wir haben uns mal vor ein paar Wochen mal unterhalten, wer ist eigentlich der Königstransfer? Keine Ahnung. Also LVC natürlich, aber Katic hält hinten die Abwehr zusammen. Kurucay, für mich der kompletteste Abwehrspieler, den wir haben. Timo Becker, Anführer, Leader, jetzt leider verletzt, aber auch sportlich absolute Verstärkung. Gomis ist jetzt kein Königstransfer, aber hat auch schon gute Anlagen gezeigt, leider auch verletzt. Und der Porat ist eine Allzweckwaffe. Der kann von Beginn an, kann von der Bank kommen, kann rechts spielen, links spielen, in der Mitte spielen. Also ich muss sagen, ich habe selten ein Transferfenster erlebt. Natürlich hat man auch speziell auf Soforthilfen geschaut, aber dass jeder funktioniert, finde ich auch eine extreme Leistung von Baumann und seinem ganzen Team, muss man schon sagen. Also eine nette Abwechslung im Vergleich zum letzten Jahr. Klar, da war es auch eher zukunftsgerichtet und man wollte irgendwie einen 300.000-Euro-Spieler haben, den man zwei Jahre später für 30 Millionen verkauft. Trotzdem tut es mal gut, dass die ganzen Spieler gut funktionieren, oder? Ja,
das ist genau richtig. Ich glaube einfach jetzt die Ausrichtung und die Idee und vor allem auch der handelnde Kopf oben ist ganz anders. Ne? Also hast endlich mal wieder einen Sportvorstand. Also das Thema hatten wir jetzt ja 200 Mal schon, deswegen will ich das jetzt nur anreißen. Aber das ist halt schon was anderes, wenn du einfach als FC, nämlich als Fußballclub Schalke 04, auch einen Sportvorstand hast. Dafür kommen wir sicherlich nachher über Umwege auch nochmal drauf. Aber das ist ein Riesenvorteil zu Kurucay, muss ich dir sagen. Da war ich am Anfang unfassbar skeptisch. Das ist ja immer so, wenn wir neue Spieler holen, die man vielleicht jetzt nicht so ganz auf dem Zettel hat. Das gehört ja auch tatsächlich so ein bisschen dazu. Ich weiß, es wird immer ein bisschen belächelt, aber es ist ja so, Schalke fischt schon in anderen Teichen als in den letzten Jahren. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, in solchen Teichen, da habe ich keine Netze. Oder wenig Netze. Und da muss man halt auch ein bisschen gucken. Bei Kurucay habe ich dann mich ein bisschen informiert. Der hat sich im Sommer in Dänemark fit gehalten bei einem Kumpel von mir. Den habe ich angehauen und der hat mir gesagt, ehrlich gesagt, also ich glaube nicht, der wird hier in Dänemark, wird den keinen Club für lau nehmen, ne, für umsonst. Und da habe ich nur gedacht, alles klar. Dann hat er das erste Spiel gemacht, da hat er, glaube ich, hat er nicht direkt auch einen Elfmeter verschuldet, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Oder ich habe geträumt. Ich weiß es nicht mehr genau. Und habe ich nur gedacht, Mann, was ein Holzfuß, ey. Und ich muss alles zurücknehmen, weil, also du sagst es passt einfach so gut. Ich fand es ganz interessant, als wir im Interview hatten, haben wir ihn halt auch gefragt, so, wollte dich eigentlich keiner oder warum? Ich meine, wenn du in deiner Vita stehen hast, vereinslos, das ist halt nicht so geil, ne? Und der ist ja eigentlich jetzt auch nicht, der ist ja jetzt nicht 42. Und da sagt er, nee, es gab einige. Und ich habe aufs richtige Angebot gewartet. Wenn das so stimmt, ich glaube ihm das jetzt einfach mal, dann zeigt das auch eine gewisse Reife, die du als Spieler brauchst, dass du einfach nicht alles annimmst, sondern dass du halt schon schaust, wo passt es. Und es scheint ja bei ihm einfach zu passen. Ne? Ich finde es auch super. Klar hat der mal eine Zeit in Braunschweig gespielt, aber auch nicht so lang. Und Deutsch, wissen wir alle, ist echt nicht einfach zu lernen, vor allem wenn in der Kabine auch viel Englisch gesprochen wird. Und trotzdem setzt er sich hin und hat, das erste Interview auf Deutsch war tatsächlich echt noch schwierig, aber drei Wochen später oder vier Wochen später das zweite Interview, das war richtig gut. Und das finde ich total wichtig, wenn du dich mit einer Aufgabe identifizierst, mit einem Verein identifizierst und dich dann hinsetzt und auch die Sprache lernst, damit du dich mit deinen anderen Spielern auch unterhalten kannst. Das zeigt für mich eine gewisse Professionalität, eine Grundprofessionalität, die vielen Spielern heutzutage auch gerne mal verloren geht. Und von daher, und dann auch die Leistung auf dem Platz, ne? Ich finde es richtig geil. Ich finde den super gut. Und profitieren natürlich alle von Katic, ne? Der Papa Katic, der macht alle besser da hinten, ne? Ob es ein Sanchez ist, den wir alle häufig genug ausgelacht haben. Übrigens bei dem genau das gleiche Phänomen. Der hat nach einem halben Jahr Deutsch gesprochen. Der kommt aus Südamerika. Ne? Also unglaublich. Ich finde auch Mercan Ayhan, die merken alle, wow, der Typ da hinten, der gibt uns so viel Kraft und so viel Ruhe. Bordon-Vibes XXL. Also das ist überragend.
Absolut. Bei Kurucay muss ich sagen, dieser Pass gegen Fürth, glaube ich, auf Karaman vor dem Tor mit dem schwächeren Linken, also wirklich überragend. Der spielt da den linken Part der Dreierkette, könnte rechts den Part spielen, kann wahrscheinlich auch in der Mitte spielen. Also wirklich richtig stark. Und wie du sagst, egal wer da auch reinkommt, Ayhan, also Becker verletzt, Ayhan kommt, du siehst im Grunde kein Drop-Off, keine Gegentore. Sanchez, der kann jetzt die linke Schiene sogar spielen, wenn Vitali Becker ausgepowert ist. Macht der Ari einwandfrei. Also das ist natürlich dieses Gerüst und die wissen auch, ich glaube, das hängt auch ein bisschen an Mustic zusammen, der sagt ja auch, die geben denen halt Sachen an die Hand, die die dann halt umsetzen können. Und das ist halt dann einfach auch strukturiert und gut und das können die dann halt alle. Und ja, und wenn du natürlich neben dir Leute hast, die dann halt so ein bisschen auch vorangehen und mit einer gewissen Mentalität und Einstellung und Power, dann funktioniert halt auch jeder Spieler. Ob wir da jetzt noch mitspielen könnten, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber die, die Profifußballer sind, die halten da richtig gut mit und ich finde es einfach sehr, sehr gut zu sehen, dass selbst so Spieler wie Sanchez oder auch Gantenbein, also ich will da jetzt niemand zu nahe treten, aber ich habe letztes Jahr immer gesagt, das ist der schlechteste Spieler der zweiten Bundesliga und dieses Jahr ist der absolut, absolut voll dabei bei der Musik. Also diese Flugkopfballgeschichte gegen Bielefeld, das ist für mich das Highlight des Jahres jetzt schon. Also im Vollsprint da irgendwie und der macht auch gute Jobs. Das Tor gegen Hilf mir, das 1-0 von Süller in Hannover, auch super mit dem Pressing-Moment
erzwungen. Aber jetzt gegen Darmstadt war also auch schlecht, richtig ne? gut. Und also das wäre jetzt auch die Frage, im Pokal musst du eigentlich eine andere Idee haben. Also die Darmstädter wussten genau, alles klar, wenn wir einen von denen knacken, dann den Gantenbein. Und die haben ja schon gezielt über seine Seite gespielt und da sah er echt nicht gut aus. Also wenn Ayhan da nicht häufiger von hinten nachgeholfen hat, der übrigens im Darmstadt-Spiel 100% seiner Zweikämpfe gewonnen hat, ne? 100%. Wenn der dahinter nicht ausgeholfen hätte, dann wäre, meiner Meinung nach musst du Gantenbein mal vielleicht auch eine Verschnaufspause geben. Ich glaube, für den war das selber auch ein bisschen viel, auch das erste Jahr Schalke, da kann er nicht zufrieden sein mit seiner Leistung. Jetzt in diesem Jahr macht er super, profitiert unheimlich von Muslic. Aber ich fand, du hast jetzt gegen Darmstadt schon gesehen, da war er wieder der alte Gantenbein, da war er nicht der Gigantenbein, sondern, keine Ahnung, was sagt man da, Krankenbein dann vielleicht eher so ein bisschen. Was ich aber zur Abwehr nochmal ganz, ganz geil finde, ich habe irgendwo gelesen, wir haben tatsächlich ganz, ganz wenige, also wir haben ganz wenige Gegentore, aber ganz wenige auch aus dem Spiel heraus. Auswärts war es eine Ecke und ein Elfmeter, glaube ich. Und zu Hause weiß ich es gar nicht so genau, aber aus dem Spiel lassen die halt ganz wenig.
Ja, wir können es ja mal durchgehen. In Kaiserslautern war es ein Elfmeter, gegen Bochum war es, da war es, glaube ich, nach einer Ecke, aber dann doch irgendwie herausgespielt, also rausgespielt. Nicht direkt nach einer Ecke. Dann Das Tor gegen die Hertha, das war aus dem Spiel heraus, glaube ich, das erste. Das war ja dieser Hackentreffer, der ja auch den er einmal in 50 Spielen so macht. Das sind drei. Dann in Bielefeld war es eine Ecke. Das ist vier und was war es fünfte? Ja, also wir können genau die Tore an einer Hand abzählen. Also das ist ja auch. Aber
auswärts
wie du sagst,
war es eine Ecke und ein Elfer und zu Hause waren es drei aus dem Spiel. Da hast du recht. Dann ist es aber trotzdem. Ich meine fünf. Nur drei aus dem Spiel davon. Also die machen einfach einen richtig guten Job, weil, und dann sind wir wieder bei Muslic, du zum ersten Mal eine Handschrift erkennst, zum ersten Mal eine Struktur erkennst, zum ersten Mal erkennst, dass dieser Trainer diese Mannschaft gut vorbereitet. Also da fühle ich mich auch bestätigt, weil ich in den letzten Jahren immer wieder bei Trainern gesagt habe, boah, da siehst du keinen Schritt nach vorne, keine Handschrift, keine Struktur und alle mal sagen, hier, der Gott ist da. Und ich dann immer überlegt habe, okay, aber meiner Meinung nach muss man sowas doch auch hinkriegen können. Und Muslic kriegt halt nach anderthalb Monaten hin. Also deswegen, das geht.
Finde auch, also auch früher, auch zu Champions-League-Zeiten unter Jens Keller, da haben wir halt Spiele gewonnen, weil wir halt einfach qualitativ besser waren als der Gegner. Handschrift habe ich da nicht groß gesehen. Ja, also ich muss sagen, so Trainer mit Handschrift bei Schalke, naja, sehe ich jetzt nicht so viele. Rangnick war einer. Ich finde, Tedesco war auch einer, auch wenn es dann in der zweiten Saison relativ schnell bergab ging. Und danach wird es schon dünn. Also zumindest jetzt die letzten Jahre. Natürlich Stevens auch, aber da war es halt eine hässliche Handschrift, sag ich mal. Da war es die Null. Aber und Muslic muss man sagen, also dieser Powerfußball und den, also ich bin der Letzte, der sagt, Malochen allein reicht auf Schalke, weil ich finde, das kann nicht mehr der Anspruch sein. Aber diese Art und Weise, wie die Mannschaft Fußball spielt, mit einer Power, alles im Vollsprint, du siehst ja auch, du warst am Freitag im Stadion. Ich musste leider arbeiten und hab's hier im Büro gesehen. Aber das Stadion schien ja komplett angezündet zu sein.
Weil, stimmst du zu? Uns helfen halt Abendspiele. Das hört sich ein bisschen platt an, aber die Stimmung abends in der Arena ist halt eine ganz andere als am Nachmittag. Das muss man wirklich sagen. Also da, freitags dauert es auch ein bisschen, bis die Jungs reinkommen so, ne? Aber Wahnsinn, was ich da immer so, also es ist tatsächlich ein Marker ist, zu schauen während des Spiels, was ist auf dem Umlauf los. Oben im Oberrang, ne, geht's ja zwei Etagen, oben ist quasi so eine riesen Promenade mit einer relativ großen Fensterbank. Und in den letzten Jahren war es eigentlich so, dass während das Spiel gelaufen ist, saßen Hunderte draußen auf der Fensterbank und haben sich da mit ihren Freunden unterhalten, weil ganz viele sich halt dann auch im Stadion treffen und da sehen. Und dann war das Erlebnis, nämlich Freunde zu treffen, wichtiger als das Spiel. Und das siehst du jetzt nicht. Jetzt ist der Obenlauf, die Fensterbänke sind frei, außer man ist draußen zum Bier holen oder Bier wegbringen. Und ansonsten sind alle drin und du merkst einfach, dass sich alle mit dieser Mannschaft, mit dieser Spielweise identifizieren können und dass alle so danach gelächzt haben. Ne? Alle haben gute Laune, klar, ne, ist alles erfolgsabhängig, weiß ich. Aber du siehst einfach, wie viel das bei den Leuten loslöst. Ne? Also was für eine tolle Stimmung auch rund ums Stadion war, vorher, nachher, das gab's halt ganz lange nicht mehr. Ne? Das macht dann auch, ich sag's dir ganz ehrlich, es macht dann auch mal wieder Spaß, auf Schalke zu arbeiten. Das hat's die letzten Jahre ganz häufig nicht gemacht.
Kann ich mir vorstellen. Lass uns doch mal kurz sportlich werden. Jetzt, du hast es und ich. Du hast es gerade angesprochen, Gantenbein vielleicht austauschen. Jetzt war eine andere Rubrik, die wir haben, das geht gar nicht, würde jetzt in dem Fall passen, weil wir haben relativ viele Verletzte. Also klar, in der Abwehr kann man es jetzt kompensieren. Leider vorne Remmert noch nicht ganz fit. Keine Ahnung, was mit Heulund ist. Jetzt ist Antia Jay und leider Gomis jetzt auch wieder verletzt. Jetzt hat man da den Kollegen Bachmann probiert. Würdest du gegen Darmstadt im Pokal außer Gantenbein, das hast du schon gesagt, noch weitere Wechsel machen? Also auch so eine Art Rotation? Oder würdest du sagen, nee, Pokalspiel ist eigentlich zu wichtig, du musst
trotzdem voll in Power gehen? Finanziell ist das halt schon echt ein Brett. Also wir sind uns ja einig, dass Schalke jeden Cent gebrauchen kann. Ich glaube, weil die Transferphase im Sommer auch nicht 100% so gelaufen ist, wie Schalke sich das vorgestellt hat, gerade auf der Einnahmenseite. Von daher kannst du das eigentlich nicht abschenken. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob ich im Tor wechseln würde. Ich finde einfach, es funktioniert ja gerade, dieser Defensivverbund. Und ich glaube, es gibt keinen Mannschaftsteil, wo es wichtiger ist, dass du funktionierst, dass du dich verstehst, blind verstehst, als die Defensive. Und das ist einfach diese Dreierkette mit Loris Karius. Ich würde es nicht ändern. Bei Yannick Bachmann, der tut mir immer so ein bisschen leid. Ist so ein bisschen wie Ron Schallenberg. Der darf irgendwie nie auf seiner Position spielen. Ne? Der ist ja eigentlich defensiver Mittelfeldspieler. Ich glaube, der hat auch schon mal in der Innenverteidigung, könnte auch noch spielen. Jetzt muss er da vorne rumkaspern. Ich fand das in der letzten Saison schon schwierig, wenn er da gespielt hat. Klar, ich kann die Idee dahinter verstehen, ne? Hoch anspielen, der kann die Bälle festmachen. Ich fand, der war da ziemlich verloren gegen Darmstadt. Auch da würde ich wechseln. Gantenbein raus, Porat rein. Die Frage ist halt, du siehst halt jetzt, in der Breite ist der Kader halt nicht gut aufgestellt. Ne? Das ist aber auch normal in der zweiten Liga. Geht ja auch gar nicht. Ich finde, dass du einen Porat noch bringen kannst, ist schon echt ein Fund. Frage ist, wen bringst du für Bachmann? Ne? Also der Remmert hat am Wochenende bei der U23 gespielt, auch getroffen, mit der Tor angeguckt und von hinten durchgerannt, bis nach vorne den Ball gekriegt, reingewichst. Ob das bei dem jetzt schon irgendwie reicht, dass er mal irgendwie für 90 Minuten spielen kann, kann ich mir nicht vorstellen. Du musst natürlich auch schauen, diese Spiele.
Wie wär's mit dem U19-Spieler, der reinkam, Malentowicz?
Das ist ja klar, auf Schalke wollen immer alle die Jungs aus der Knappenschmiede sehen. Da ist natürlich jetzt einer, den sie erst im letzten Jahr geholt haben. Also das ist jetzt kein, der kommt ja aus Bremen eigentlich, ne? Aber grundsätzlich kommt er aus der Knappenschmiede. Das geht halt nur nicht so einfach. Der Sprung ist halt riesig. Ne? Muslic macht das super, baut die immer wieder ein. Im Testspiel gegen Gladbach hat ja Valentowicz auch gespielt. Da hat auch Luka Voja gespielt. Der war auch jetzt beim Abschlusstraining vor Darmstadt mit dabei. Aber ob die dann sofort da oben bestehen, also das, ich würde es nicht überreizen. Klar musst du darauf zurücksetzen, aber es geht jetzt auch nicht nur so, dass alle Leute, nur weil sie in meiner Knappschmiede gespielt haben, können die zweite Bundesliga spielen. Ne? Das ist halt so. Der Sprung ist zu groß. Da gibt es ganz wenige, die dieses qualitativ und vom Kopf her schaffen. Und ob jetzt Valentowicz so einer ist, ich fand seine Grätsche mutig. Ja, direkt mal. Das ist übrigens ganz interessant, wenn man auf seinem Social-Media-Profil guckt, hat direkt Merjan Ayhan geschrieben, direkt die Sense ausgepackt. Also das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Ob die das dann sofort überbrücken können, weiß ich nicht. Aber du musst natürlich jetzt gucken, diese Spielweise, diese Intensität, ne, das ist ja das Wort, was intensiv, Intensität, was wir immer wieder hören, das fordert jetzt Tribut. Ne? Da werden noch, und die Muskelverletzung, Anti-Ajay, das wird noch ein paar Wochen dauern. Bei Gomez gehe ich mal davon aus, dass die alte Verletzung aufgebrochen ist, weiß ich nicht, 100%. Wird aber auch mindestens ein Faserriss sein, wird auch ein paar Wochen ausfallen. Da werden noch zwei, drei mehr kommen. Ne? Und das wirst du dann irgendwann nicht mehr. Das ist jetzt so die Crunch-Time. Jetzt musst du gucken, kannst du das dann kompensieren? Und das, glaube ich, nur mit jungen Spielern geht das nicht. Auch wenn es gerne alle so sehen wollen würden.
Ja, bin ich bei dir. Ich glaube, wir werden uns irgendwie ein bisschen zur nächsten Länderspielpause ein bisschen so hangeln müssen.
Ist ja nur Karlsruhe und Elversberg.
Aber gut, ich meine, vor Hannover hat jeder gesagt, schau mal sehen, was in Hannover möglich ist, vor Bielefeld, vor Darmstadt. Mein Gott, ich glaube, wir können auch Elversberg schlagen. Also, ja, wir können auch verlieren, aber wer weiß. Also ich denke, wir werden, was ich sicher weiß, wir werden uns dieses Jahr im Gegensatz, da sind wir jetzt schon beim nächsten Ligaspiel in Karlsruhe, das war ja die letzten zwei Jahre ganz schlimm. Also vor zwei Jahren das Debüt von Gerards, boah, richtig schlimm, 0-3, chancenlos. Und letztes Jahr, glaube ich, 0-2, auch irgendwie keine Torchance gehabt unter Van Wonderen. Ich glaube, das wird dieses Jahr, also ob wir viele Chancen haben, weiß ich nicht, aber wir werden uns definitiv nicht abschlachten lassen, in keinem Spiel dieser Saison. Egal wie, ich glaube, die Mannschaft ist da zu gefestigt. Aber das bringt mich zu einer Frage. Wir haben am Freitag nach dem Sieg gegen Darmstadt bei skysport.de ein Voting gemacht, steigt Schalke auf. 71%, und wir haben nicht nur Schalke-Fans logischerweise gefragt, sagen ja. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, aber vielleicht bin ich einfach zu sehr Schalke-Fan. Wie sieht's bei dir aus?
Ich habe mich mit der Frage beschäftigt, darf Schalke schon aufsteigen? Also ne, da werden jetzt auch alle sagen, bist du bekloppt, ja klar. Aber also ich finde halt jetzt gerade, Frank Baumann ist da und man sieht ja jetzt wirklich, der baut ganz behutsam und ruhig etwas auf. Ob das alles intern schon so perfekt läuft, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Dafür sind die Strukturen in den letzten Jahren auch hier und da ziemlich durcheinander gebaut worden. Aber das, was er macht, hat ja tatsächlich Hand und Fuß. Ich weiß nicht, ob ein Jahr Bundesliga das sofort dann wieder einreißt, weil da natürlich, aber der Verein muss Bundesliga spielen. Der Verein ist darauf ausgelegt, Bundesliga zu spielen. Allein finanziell sind die Zwänge immens. Ne? Stichwort auch Eigenkapital. Von daher, wenn du aufsteigen kannst, musst du es natürlich versuchen. Ich weiß aber nicht, ob es dem Verein so gut tät. Ich bin da ganz durch. Und ehrlich gesagt, es wird auch wie im letzten Jahr sein, die Strecke zählt. Und das wird dann so die Frage. Kann Schalke mit diesem Kader auf Strecke so erfolgreich sein? Ich kann das zurzeit gar nicht beantworten, weil ich auch irgendwie die anderen Vereine noch gar nicht so einschätzen kann. Jetzt hast du Paderborn da oben wieder so, wenn du dir die Mannschaft anguckst, die haben eigentlich auch gar keinen Superstar. Die haben einen Trainer geholt, der vorher noch nie Profis gemacht hat und die haben jetzt 6 Spiele in Folge gewonnen. Dann hast du oben Hannover, wie viele Spiele haben die geholt? 17 oder was neu mit einem neuen Trainer?
15, ja.
Die haben noch nicht so mega überzeugt, trotzdem sehr viel gewonnen. Dann Elversberg da oben. Also ich kann diese Liga irgendwie noch gar nicht einschätzen. Ich finde, Schalke macht das super. Schalke tut gut daran, zu versuchen, so lange wie möglich diese ganze Aufstiegseuphorie im Umfeld zu lassen und nicht an die Mannschaft ranzulassen. Also das fand ich ganz interessant. Miron Mustic hat mir gesagt, nach dem Sieg in Hannover hat er sofort die Führungsspieler sich rangeholt und denen gesagt im Kreis, wir bleiben alle auf dem Teppich hier. Wir haben noch gar nichts gewonnen. Also er bläut denen das ein, dass die das dann wiederum der Kabine einbläuen, dass bloß keiner von den Spielern irgendwo meint, das läuft jetzt alles von alleine. Weil das siehst du halt auch an Gigantenbein. Ne? Wenn der nicht einen guten Tag hat, dann ist der leider der Gigantenbein von der letzten Saison. Und davon darfst du dir, ne, hat Darmstadt nicht ausgenutzt, aber ne, an solchen Tagen, wenn es dann noch einen zweiten Spieler gibt, der meint, das läuft alles von alleine, dann stehst du halt nicht mehr so gut.
Ich widerspreche dir ungern, aber in dem Fall würde ich dir widersprechen. Ich finde, wenn es die Chance gibt, aufzusteigen, und dieses Jahr scheint mir, also letztes Jahr hatten wir HSV und Köln, zwei richtige Schwergewichte. Dieses Jahr gibt es, wie du sagst, es gibt dieses Jahr nicht. Es gibt dieses Jahr auch kein richtig schlechtes Team, es ist sehr ausgeglichen. Aber ich finde, wenn du die Chance hast, du hast dann in der Bundesliga immer die Möglichkeit, auch drin zu bleiben. Siehe St. Pauli letztes Jahr oder Heidenheim oder so. Und ich finde, wenn es möglich ist, musst du es irgendwie versuchen. Weil nächstes Jahr, du weißt nicht, wer von oben runterkommt. Und dann wird es schwieriger. Du wirst vielleicht Süller verkaufen müssen im Sommer. Was auch immer. Vielleicht kannst du Elfhausi nicht halten. Also deswegen, aber es ist halt noch ein weiter Weg. Wir haben jetzt 10 Spiele. 10 Spiele, oder? Ja. Das ist ja nicht mal ein Drittel. Also deswegen bin ich auch noch ein bisschen vorsichtig. Aber ich muss sagen, also bei jedem Härtetest, wo man dachte, oh, jetzt bin ich mal gespannt, haben sie halt überzeugt. Ja, also das ist halt schon auch eine Leistung. Und die beiden Niederlagen, die wir kassiert haben, die hätte es auch nicht geben müssen. Ja, man hätte auch nicht jedes Spiel unbedingt gewinnen müssen. Ich denke an Bielefeld oder Bochum. Aber deswegen, glaube ich, stehen wir auch zu Recht da, wo wir jetzt stehen. Zumindest von der Punkteanzahl. Und klar, Hertha wird jetzt aufkommen, die anderen Teams schlafen auch nicht, aber Hannover, trotzdem, wir haben da 3-0 in Hannover gewonnen, wir haben die Hertha geschlagen. Also schauen wir mal, was es wird. Lass uns noch ganz kurz vorausblicken und dann können wir noch ein paar Fragen beantworten. Es geht jetzt im Pokal, danach geht es nach Karlsruhe und die Mannschaft kehrt zwischen den nicht nach Hause.
Was ja, hat's damit also ganz einfach Reisestress vermeiden. Ne? Also die Mannschaft wird... ich weiß, wo sie bleiben, aber darf es nicht sagen, weil alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Sie haben halt auch keine Lust, dass da dann keine Ahnung wie viele 100 Fans auflaufen. Also bleibt im Großraum Karlsruhe, sagen wir es mal so, und trainiert auch da. Pressekonferenz wird es am Freitag. Bisschen Erinnerung an die Corona-Zeiten auch nur remote geben, heißt also online aus dem Mannschaftshotel. Macht einfach keinen Sinn, ne? Also überleg mal, Darmstadt Anpfiff 2045. Nehmen wir mal an, es geht mit Verlängerung und Elfmeterschießen. Dann müssen die noch Interviews geben, dann gibt's ja mal noch was zu essen, dann mit dem Bus wieder nach Hause. Die wären halt hier um, was weiß ich, 3:30 in Gelsenkirchen, dann fahren die alle noch nach Hause, Düsseldorf und Co., wo die Wohnungen sind. Bis um 5 zu Hause, ist der Donnerstag für den Sack, ne? Also da brauchst du ja nichts mehr machen. Und Freitag müsstest du ja schon wieder einmal nur trainieren und dann wieder losfahren nach Karlsruhe. Also von daher ist das, glaube ich, die richtige Entscheidung. Ist vielleicht auch gar nicht verkehrt, in so einer Crunch-Time nochmal ein bisschen enger zusammen zu sein. Gerade wenn du jetzt auch, ne, personell den einen oder anderen einbauen willst, ne, dann ist das vielleicht auch nicht verkehrt, wenn die Jugendspieler dann einfach ein paar Tage enger an der Mannschaft dran sind, um sie dann noch mal ein bisschen auch ein bisschen mehr zu integrieren. Von daher ist das eine richtige Entscheidung. Hoffentlich mal auch eine erfolgreiche. Du könntest ja ein Mini-Mini-Trainingslager nennen. Dafür, dass es im Winter leider keins gibt.
Ja, also ich finde, egal, wenn man Zeit zusammen verbringen kann, die scheinen sich auch gut zu verstehen, ist auf jeden Fall nicht hinderlich. Und wie du sagst, also jetzt irgendwie nach Schalke zurück und dann nach Karlsruhe irgendwie, naja, also sinnvoll wäre es nicht gewesen. Finde ich eine logische und nachvollziehbare Entscheidung. Damit wären wir eigentlich auch schon fast am Ende der ersten Folge. Wir werden noch, wie in jeder Folge übrigens, ein paar Fragen beantworten. Dirk, du hattest ja bei Instagram aufgerufen, dass man dir Fragen stellen kann. Und es kam eine ganze Menge rein. Unter anderem kam die Frage, die kann ich jetzt nämlich noch schnell selbst beantworten, warum wir denn nicht Sag mal Schalke den Podcast genannt haben. Ja, das hat einen Grund. Das war nämlich tatsächlich auch unsere erste Idee. Das Blöde ist, es gibt leider schon einen anderen Podcast, der so heißt, zumindest in der Unterzeile. Deswegen mussten wir uns oder durften wir uns für den Schalker Markt entscheiden. Ja, der Gründungsort unseres FC Schalke. Das ist eins. Ansonsten kamen relativ, wie gesagt, viele Fragen, viele unterschiedliche Fragen. Ich kann schon mal vorwegnehmen, es kamen relativ viele Fragen zur Fördergenossenschaft. Da werden wir heute nichts beantworten, weil da ist am 9. November, Dirk, richtig, ist da eine Sitzung. Da ist Dirk auch dabei und da können wir dann am 10. November, an meinem Geburtstag übrigens, in 2 Wochen, können wir da sicherlich da ein bisschen schwerpunktmäßiger drauf schauen. Dennoch, Dirk, ich habe mir mal ein paar Fragen rausgesucht. Erste Frage von Kalinio 75. Geht finanziell was im Winter? 1, 2 neue für die Breite wären hilfreich. Stimme ich zu, aber geht auch
was? Ich glaube nur bei Verkäufen. Also und der einzige potenzielle Verkaufskandidat wäre Moussa Sylla. Alle anderen, also ein Brian Lassme, ist ja schon wieder, kommt wieder schon einige Spiele nicht machen oder so. Wirst du nicht loswerden. Und wenn Moussa Sylla wirklich gehen sollte, es gibt weiterhin die Zusage an ihn, wenn er einen Verein bringt, der die entsprechenden Parameter, heißt 7+ im Gesamtpaket Millionen, dann ist Geld da und dann muss im Sturm auch was gemacht werden. Ne? Also das ist so der einzige Bereich, wo ich sage, wo Schalke auch echt noch Bedarf hat, weil Højlund und sein Körper einfach nicht für einen Profifußball gemacht sind. Und bei Gomez, der glaube ich auch die 9 spielen könnte, weiß ich nicht so ganz, ob der so das mitbringt, was Sylla bringt. Aber da sind wir, lassen wir auch die Kirche im Dorf. Moussa Sylla funktioniert jetzt gerade, aber er funktioniert halt auch nicht so spitzenmäßig. dass ein anderer Verein sagt, oh, dafür gebe ich 7+ aus. Denn das muss man auch sagen, er macht zwar Tore, aber er macht auch ganz viel eben nicht. Ne? Also er macht eine 100-prozentige gegen Kiel nicht. Da wäre nämlich das Spiel ganz anders ausgegangen. Gegen Bochum steht er frei vor der Kiste, macht er nicht rein. Jetzt auch gegen Darmstadt zweite Mal steht er, macht er natürlich super vorher. Aber das soll jetzt gar nicht böse sein. Der ist ja ein super Stürmer. Für uns super, für Schalke super. Aber es fehlt halt genau dieses Tick, damit es ein mega guter Spieler ist. Und das ist er aktuell nicht. Und ich glaube, wenn er die noch machen würde, dann wäre er, glaube ich, interessant. So glaube ich nicht, dass sich was an dem Interessenverhältnis aus dem Sommer ändert. Nämlich, dass Vereine interessiert sind, aber nicht für das Geld.
Man darf ja nicht vergessen, im Winter sind die Vereine natürlich ein bisschen verzweifelter. Also mal abwarten, was passiert. Aber ja. Ist halt so. Und dann schauen wir mal. Aber ich wäre froh, wenn wir ihn behalten, weil ich finde, er macht auch vieles, was man vielleicht nicht sieht. Sowohl er als auch Kenan am Wochenende, glaube ich, über 12 Kilometer gerannt. Ich glaube, die ersten 5 waren alle Schalke. Dann kam man Darmstädter zuerst. Also, nächste Frage. Alex_7_31 auch bei Instagram. Arena ist 26 abgeschrieben. Was heißt das? Und hat Schalke dann mehr Kohle beziehungsweise wie viel mehr? Ist das zu prognostizieren oder ist das
unseriös? Ja, da würde ich tatsächlich auch nochmal abwarten. Es gibt morgen ein Finanzgespräch. Da sind ja die Geschäftszahlen werden morgen rausgehauen von Christina Röhl-Hamers. Da könnte das vielleicht auch ein Thema mit sein, aber da bin ich jetzt nicht so drin. Ich glaube nicht, dass das finanziell so viel ausmacht. Ich glaube, es wird dann eher interessant, die Anteile zurückzukaufen, was ja auch die Genossenschaft zumindest plant. Ich weiß nicht genau, wann es umgesetzt wird. Anteile an der Arena zurückzukaufen. Also dafür brauchst du das Geld. Wenn sie abgezahlt ist, ist dann vielleicht das dafür da. Ich glaube, das wird der erste Schritt des Clubs sein.
Okay, dann würde ich sagen, machen wir noch 2 und zwar vielleicht relativ kurz. Die erste Frage ist von dem User Schmie_Didi91. Was ist eigentlich mit Kallas? Haben wir da was? Ich meine, er trainiert, glaube ich, läuferisch wieder. Ist im Lauftraining.
Ja, aber also ich glaube, dass das Knie auch da also nicht für Profifußball mehr ausreicht. Würde ich fast sagen. Also dafür ist er einfach viel zu häufig und viel zu lange raus. Da kann man mit Sicherheit auch nochmal zumindest die Augenbraue hochziehen, wie der es durch den Medizincheck geschafft hat und dann auch vor allem so einen Vertrag zu bekommen. Gut, kann man jetzt nicht ändern, er ist da. Er ist immer mal wieder auf dem Platz zu sehen, dann ist er wieder ein paar Tage weg. Ich glaube, das hängt auch ganz viel mit Belastungssteuerung bei ihm zusammen. Das war auch in der Zeit, wo er gespielt hat, so. Da gibt es ja auch mehrere Spieler in der Vergangenheit, wo man einfach gemerkt hat, oh, der Körper reicht jetzt nicht mehr für 6 Tage Training und Spiel aus. Ich glaube, dass der eigentlich ganz gut in dieses Muslic-System passen würde. Ne? Also von der Kompaktheit und so. Aber du brauchst ihn halt gerade nicht, von daher ist da keine Zeitnot. Und ich glaube, die schauen einfach. Aber es ist jetzt nicht so, dass der schon irgendwelche Trainingsspielchen komplett mitmacht. Zumindest habe ich das so nicht gesehen. Also von daher würde ich da jetzt nicht davon ausgehen, dass der zeitnah auf dem Spielbogen erscheint. Aber müsste ich heute auch nochmal tatsächlich hinschauen. Da muss ich auch gestehen, dass der Fokus in den letzten Tagen nicht auf Tomáš Kallas beim Training bei mir lag und dass ich das jetzt nicht intensiver betreut habe. Da habe ich eher geguckt, was macht Tchibarra oder so, ne? Der ja deutliche Fortschritte macht.
Ja, und du sprichst Tchibarra an, das würde ja noch zu dieser Neuzugänge-Geschichte passen. Der kommt ja hoffentlich dann im Winter zurück. Da darf man natürlich auch nicht übermäßige Erwartungen halten, aber vom Spielprofil, vom Typ her passt der natürlich kompakt, auch wunderbar.
Laufender Muskelberg, erste richtig schwere Verletzung, also in der Länge, das musst du erstmal wegstecken, vom Körper her, aber auch vom Kopf her so als junger Spieler. Ne, auch dann so, dass das Vertrauen wieder in deine Beine zu bekommen und in deinen Körper. Aber ey, der ist natürlich überragend. Und der macht jetzt schon erste Passübungen mit und so. Das darf man dann auch immer noch nicht überbewerten. Dann ist der Weg immer noch lang ins volle Mannschaftstraining und dann in den Kader. Aber ich würde auch sagen, im Frühjahr, also im neuen Jahr, wenn er so fit bleibt, ist das eine Riesenverstärkung.
Ja, und wenn es nur von der Bank ist für 20 Minuten, ja, also den kannst du reinbringen. Der, ich kann mich auch erinnern, als er da von der U19 hochkam, hätte überhaupt keine Anpassungsschwierigkeiten gehabt, war sofort da. Also könnte eine kleine Verstärkung sein. So, letzte Frage, weil wir wollen eigentlich immer so eine Dreiviertelstunde machen, sind jetzt schon 2 Minuten rüber. Letzte Frage von Niklas.ru. Deine Meinung, zur Aufsichtsratskandidatur von Raphael Brinkert?
Ja, ich kann's ist ein Schalker sagen. Durch und durch. Ich glaube, seit Jahrzehnten Immer ganz nah am Verein, hat ja auch ganz viel mit Benedikt Höwedes viel zusammen gemacht und so. Ich glaube, dass der schon auch eine Menge Tiefgang mitbringt, ne? Ich meine, hat Olaf Scholz zum Bundeskanzler gemacht, auch mit seiner Agentur. Also hat ja den Wahlkampf da, glaube ich, mit unterstützt und so. Und ich glaube, der war schon in der Vergangenheit immer sehr aktiv irgendwie mit dabei, wurde auch häufig eingebunden und jetzt will er halt dann auch wirklich mal was per Amt machen. Das finde ich immer super, wenn die Leute nicht nur so in Erscheinung treten, sondern dann auch was machen. Insgesamt, glaube ich, können wir über die Mitgliederversammlung auch nochmal länger sprechen, weil ich glaube, das Thema einfach größer ist. Es ist ja nicht meine Aufgabe, jetzt irgendwie zu bewerten, ob irgendjemand fähig ist oder nicht. Es sind 4 Kandidaten vorgeschlagen vom Wahlausschuss. Das sind angeblich die 4 perfekt passenden. Ich finde, eher über die anderen Kandidaten kann man sprechen. Ich finde, Raphael Brinkert ist wahrscheinlich eher der, wo jeder sagt, ja, das passt. Bei den anderen Kandidaten kann man sicherlich mal hier und da mal so ein bisschen sich räuspern. Weil das muss man auch sagen, der Aufsichtsrat hat sich ja nicht wirklich mit Ruhm bekleckert in den letzten Jahren. Da waren ganz viele millionenschwere Fehlentscheidungen personeller Natur mit dabei. Sie haben natürlich jetzt, da werden die auch jetzt drauf bauen, mit Frank Baumann einen absoluten Volltreffer gelandet, keine Frage. Aber die Entscheidungen davor waren einfach echt scheiße, das muss man so sagen. Und es wundert mich dann eher, dass 2 Kandidaten aus dem jetzigen Aufsichtsrat, deren Kandidatur ja oder Periode ja ausläuft, dass die wieder sich zur Wahl stellen. Da frage ich mich so, wenn ich 3 Jahre lang ehrlich dazu beigetragen habe, dass nichts vorangegangen ist, woher nehme ich das Selbstbewusstsein zu sagen, ja, dann kandidiere ich dann nochmal. Und dass die beiden dann auch zu den 4 Fähigsten gehören, das ist zumindest etwas, wo ich dann sage, ich kenne natürlich jetzt die anderen Kandidaten alle nicht, von daher ist das nur rein meine Meinung, finde ich das eher schwierig.
Ja, bin ich irgendwie bei dir. Also da
das
die
ist
ganzen,
aber ein schwieriges Thema. Ne?
Ganzen
das ist Rahmen halt riesig. Das können, am 14. November ist die Mitgliederversammlung, da können wir gerne nochmal vielleicht, das ist ja Länderspielpause, können wir da ein größeres Thema rausmachen. Das ist ein Thema, wo man sich sehr, sehr streiten kann. Ne? Aber wie gesagt, also meine Meinung ist, jeder, der mitmachen will, das ist wir sind ein e.V., der FC Schalke ist ein e.V., jedes Mitglied, was mitbestimmen kann und will, hat die Möglichkeit, zur MV zu gehen, dort aktiv zu werden und sich auch im Vorfeld aktiv einzuschalten. Wer meckert, der muss da auch hin. Und ich weiß, dass ganz viele Leute meckern und da eben nicht hingehen. Und da kann man eben den Wahlausschuss und den Aufsichtsrat wählen. Und das ist auch gut so.
Ja, ich stimme dazu. Ich finde trotzdem irgendwie, es wäre irgendwie auch zeitgemäß im Jahr 2025 vielleicht auch über diverse Themen vielleicht auch remote abstimmen lassen zu können. Weil wenn alle hingehen würden, wir haben jetzt 200.000 Mitglieder könnten nicht untergebracht werden. Also es ist dann auch schwierig und ich finde so ganz grundsätzliche Entscheidungen, ja, aber wie gesagt, lass uns das heute gar nicht aufmachen, das Fass. Wie du sagst, das ist ein Ding, da kann man mal eine ganze Sendung mitfüllen. Ich würde es jetzt auch dabei belassen.
Ja,
Dirk, vielen, vielen Dank. Kurzer Aufruf noch an unsere Zuhörer. Also wir werden nächsten Montag wieder da sein, dann mit hoffentlich 2 weiteren Siegen. Wenn nicht, sind wir trotzdem da und auch wir werden wieder Fragen beantworten. Dirk wird wieder einen Aufruf starten über seinen Instagram-Account und wir freuen uns über Fragen. Es gab heute sehr viele, die wir leider nicht beantworten konnten. Bitte nicht entmutigen lassen. Wir können nun mal nicht alle beantworten, aber wir haben immerhin 4 beantwortet und wir werden nächstes Mal versuchen, noch ein paar mehr zu beantworten.
Beantworten sich ja auch ein paar. Ne? Und, aber gerne auch, ich hätte gerne Anmerkungen, Anregungen und Kritik, weil es ist für Robert und mich ja auch das erste Mal, ne? Podcast. Und von daher, es gibt viele Podcasts und erstmal vielen Dank für Zuhören. Aber wenn ihr sagt, Schlamann, halt dich kürzer. Gerda, rede länger. Keine Ahnung. All das gerne her damit, weil wir beide müssen uns auch erst ein bisschen einruckeln.
Absolut. Ich bedanke mich trotzdem für alle, die zugehört haben. Freue mich auf die nächste Sendung. Gerne Feedback, gerne Kritik. Wir sind nicht aus Zucker, wir sind nicht aus Watte. Wir können das alles auch abhaben, solange es seriös bleibt. Und Dirk, dann würde ich dir das Schlusswort geben.
Auf. Ich habe nicht, hat Spaß gemacht. Ich habe erst gedacht, alter Schwede.
Und nicht moin, wunderbar.
45 Minuten ist lang, jetzt sind wir bei 54. Ich bin halt eine Quasselstrippe, wisst ihr ja.
Ich fand es trotzdem kurzweilig. Ich hoffe, den Fans hat's oder den Zuhörern hat es auch gefallen. Und nächstes Mal versuchen wir es einen Ticken kürzer. Dirk, danke für deine Zeit. Viel Spaß heute noch bei der PK und beim Training. Und wir hören uns spätestens nächsten Montag wieder. Ciao.
Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.